NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Diekann, schönen guten Abend. Die Pkw-Maut rückt näher. Bundesverkehrsminister Dobrindt und die Europäische Union scheinen einen Kompromiss gefunden zu haben. Gerade werden in Brüssel die Details der Einigung vorgestellt. Wir blicken später in der Sendung dorthin und kommentieren die Mautpläne im Gespräch. Ein weiteres Thema: Ermittlern aus fast 40 Ländern ist ein Schlag gegen Cyberkriminelle gelungen. Sie haben unter anderem Online-Bankgeschäfte manipuliert. Es soll die weltweit größte Infrastruktur zum Betrieb sogenannter Botnetze gewesen sein. Und es geht um ein Bielefelder Traditionsunternehmen, dessen Produkte fast jeder irgendwo in seiner Küche hat: Dr. Oetker. Der Konzern baut sich um und hat eine weitreichende Entscheidung getroffen. Zunächst aber beschäftigen wir uns mit einem Gesetz, das einen sperrigen Namen hat, das Bundesteilhabegesetz. Es regelt für Behinderte ganz grundsätzliche Dinge, zum Beispiel, ob sie selbst darüber entscheiden dürfen, wo sie wohnen und wie viel sie sparen dürfen. Heute hat der Bundestag darüber abgestimmt, nach langen Diskussionen und vielen Protesten. Volker Schaffranke berichtet aus Berlin.
Im Spätsommer sah man im Berliner Regierungsviertel ungewöhnliche Protestaktionen. Blinde Schwimmer sprangen in die Spree, Rollstuhlfahrer ketteten sich an einen Zaun. Alles nur, um gegen das Bundesteilhabegesetz zu demonstrieren. Es gab in den letzten Jahren kaum ein Gesetz, über das im Vorfeld so viel diskutiert, protestiert und gestritten wurde. Dies führte dazu, dass die Große Koalition noch einmal viel am ursprünglichen Entwurf verändert hat. Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles musste nachbessern.
Auf unserem Weg haben wir viel erlebt. Zweifel, Kritik, gezielte Desinformation, auch Enttäuschung und Zorn. Ebenso jedoch auch Zuspruch und Ermunterung. Ein anspruchsvoller politischer Prozess ist daraus geworden.
Der Wechsel von einer Behindertenwerkstatt in den freien Arbeitsmarkt war bisher schwierig. Dafür gibt es hohe Lohnkostenzuschüsse für Arbeitgeber. Behinderte Menschen können künftig mehr Geld für sich zurücklegen, damit sie finanziell unabhängiger sind. Bei der Eingliederungshilfe werden Einkommen und Vermögen von Ehepartnern nicht mehr herangezogen. Und wegfallen wird auch die Regelung, dass Menschen ab einem bestimmten Behinderungsgrad bisher ein Heim akzeptieren müssen, um finanzielle Unterstützung zu bekommen. Das sind nur einige Bereiche, die sich ändern. Letztlich ist das Bundesteilhabegesetz ein Systemwechsel, stellt Ministerin Nahles klar.
Weniger behindern, mehr möglich machen. Das ist der Kern des Bundesteilhabegesetzes.
Linke und Grüne kritisieren, dass es an echter Selbstbestimmung für behinderte Menschen im Gesetz fehlt. So müssen sich Behinderte künftig zusammentun und einen gemeinsamen Assistenten suchen und auch finden, der sie ins Kino oder Theater begleitet. Die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt stellt kurz und knapp fest:
Selbstbestimmung sieht anders aus.
Die Reform sei gut, sagt die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Vera Bentele. Aber sie will auch noch Nachbesserungen.
Ich finde, Menschen mit Behinderung sollten definitiv das Recht haben auf eine eigene Wohnung oder auch auf Assistenz in der Freizeit oder für kulturelle Erlebnisse. Und dieses Recht müssen sich Menschen mit Behinderung auch weiterhin mit Sicherheit erstreiten, weil die Formulierungen da sehr weich sind.
Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen. Das will er Mitte Dezember tun, damit das Bundesteilhabegesetz im nächsten Jahr in Kraft treten kann.
Weiteres Thema heute im Bundestag: die Pflegereform. Inzwischen sind wir da schon bei Teil 3 angekommen. Bei dieser Reformstufe geht es unter anderem darum, dass die Kommunen bei der Beratung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen eine größere Rolle spielen sollen. Außerdem sollen sie enger mit den Pflegekassen zusammenarbeiten, damit in jeder Stadt und jeder Gemeinde auch das angeboten wird, was ältere Menschen und andere Pflegebedürftige brauchen. Bettina Nutz berichtet von der Bundestagsdebatte.
Drinnen im Parlament gab es erst einmal ein Selbstlob der Regierungskoalition. Ingrid Fischbach war es am Rednerpult, CDU-Gesundheitsstaatssekretärin, die heute für ihren Minister sprach, die noch einmal auf den großen Umbruch in der deutschen Pflegeversicherung hinwies, der jetzt geschafft sei.
Heute in einem Monat wird es soweit sein. Ab 01.01.2017 ist es unabhängig, ob jemand eine körperliche Beeinträchtigung hat oder geistige, psychische Beeinträchtigungen. Das spielt keine Rolle mehr. Alle Pflegebedürftigen werden Zugriff dann haben auf die Pflegeleistung, unabhängig von der Art ihrer Beeinträchtigung.
Damit diese umfassende Reform, die das Leben von rund 1,6 Millionen Demenzkranken besser machen soll, ob sie wirken kann, dazu braucht es den heute beschlossenen weiteren Baustein. Und den erklärt der Gesundheitsminister selbst später noch einmal an anderer Stelle. Es gehe um Infrastruktur, um Pflegeberatung und Organisation. Die müsse individuell und passgenau sein und am besten aus einer Hand, sagt Hermann Gröhe. Was bedeutet,
dass wir etwa Angebote der kommunalen Altenhilfe, der Information für ältere Menschen und die Angebote, die im Bereich der Pflegeversicherung da sind, dass wir die bestmöglich aufeinander abstimmen. Deswegen müssen Pflegekassen, Pflegeversicherungsleistungen und Leistungsanbieter und kommunale Daseinsvorsorge näher zusammenrücken, stärken wir auch in der Pflegeplanung die Rolle unserer Städte, Gemeinden und Kreise. Und genau darum geht es im Pflegestärkungsgesetz 3.
Doch dieser Baustein Nummer 3 im großen neuen Reformwerk, er stieß einmal mehr auf Widerstand bei der Opposition. Sowohl Grüne als auch Linke hatten eigene Anträge ins Parlament eingebracht.
Sie überkleben heute erneut die Probleme der Pflegeversicherung mit Pflästerchen, statt endlich die strukturellen Ursachen zu beseitigen,
monierte Sabine Zimmermann, Gesundheitsexpertin der Linken, ganz generell.
Unverändert wird nur ein Teil der Pflegekosten übernommen und nicht die Gesamtkosten, die den pflegebedürftigen Menschen tatsächlich entstehen. Pflegebedürftig zu werden bedeutet heute ein hohes Armutsrisiko.
Und die Grüne, Elisabeth Scharfenberg, sie bewertete die dritte Reform als
sehr, sehr mutloses Gesetz.
Welche Rolle die Kommunen tatsächlich in der Pflege spielen sollten, dafür fehle die Antwort.
Welche Art von Pflege, welche Form von Leistungen die Menschen damit in Zukunft bekommen, das ist doch vollkommen offen. Das ist doch aber eine der entscheidenden Fragen.
Ebenso entscheidend und nicht gelöst ist für die Opposition das Problem des Fachkräftemangels. Da brauche es bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung.
Die Bundeswehr hat Personalnot. Mit peppigen Werbespots und YouTube-Videos will sie darum junge Menschen dazu bringen, Soldatin oder Soldat zu werden. Aber Verteidigungsministerin von der Leyen hat auch noch andere Ideen. So will sie die Bundeswehr für EU-Ausländer öffnen. Und auch Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss sollen hier künftig eine Jobchance haben. Heute hat von der Leyen diese Pläne genauer erläutert. Und Christina Nagel hat hingehört.
Das hat es bei der Bundeswehr noch nie gegeben. Ein Personalstrategiepapier. Das klingt nach moderner Management-Rhetorik, nach einer weiteren Agenda. Es ist aber mehr. Es ist die Antwort auf ein Problem, das sich aus Sicht der Verteidigungsministerin treffend mit zwei Zahlen beschreiben lässt.
Wir wissen, dass unser Bewerberpool sich von 2015 bis 2030 um 20% verkleinern wird. Noch schlimmer wird es bei den zivilen Beschäftigten. Es wird etwa die Hälfte in den nächsten 15 Jahren altersbedingt aus dem Dienst scheiden.
Für Ursula von der Leyen steht deshalb seit längerem fest, dass sich die Bundeswehr bewegen muss. Das 30 Seiten starke Papier listet nun auf, was man tun will, um in den kommenden Jahren gutes Personal zu gewinnen und es dann auch langfristig an sich zu binden. Ein wesentlicher Punkt, die Öffnung der Bundeswehr für neue Zielgruppen. Zum Beispiel für über 30-Jährige, die noch eine militärische Laufbahn einschlagen wollen. Oder auch für junge Menschen ohne Schulabschluss.
Von denen wir aber ahnen, dass sie Stärken haben, auch wenn die unter einer großen Schicht von Unzulänglichkeiten verborgen sind.
Wer sich als Zeitsoldat verpflichtet, soll die Gelegenheit bekommen, seinen Abschluss nachzuholen.
In Ausnahmefällen sind wir auch bereit, EU-Staatsbürger in die Bundeswehr auf ganz besondere Positionen zu setzen, die wir sonst nicht bedienen könnten.
Die Verteidigungsministerin weiß, dass dieser Vorstoß umstritten ist und dass dafür Gesetze geändert werden müssten. Denn bisher dürfen nur deutsche Staatsangehörige Soldaten werden. Für sie steht aber fest,
es ist nicht die Nationalität alleine, der Pass, der uns eint in der Bundeswehr, sondern das ist der Eid, nämlich zu schwören, den Frieden und die Freiheit Deutschlands tapfer zu verteidigen. Das eint uns.
Auch für Quereinsteiger nach dem Studium will sich die Bundeswehr öffnen. Die Truppe soll insgesamt vielfältiger werden. Als Lockmittel dienen sollen vor allem Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote, aber auch neue Karrieremodelle. Leistungsbereitschaft soll mehr gefördert, Übergänge fließender gestaltet werden. Dabei hat man auch die vielen Zeitsoldaten im Blick. Ihnen soll ein möglichst reibungsloser Übergang ins zivile Berufsleben ermöglicht werden.
Das heißt, es darf nicht eine Abbruchkante sein, sondern muss ein Sprungbrett sein, wenn man bei der Bundeswehr ist.
Auch bei den Rahmenbedingungen setzt das Verteidigungsministerium an. Dabei geht es um Arbeitszeiten, Vergütungen und eine grundsätzlich bessere Vereinbarkeit von Dienst und Familie. Um im Kampf um die sogenannten besten Köpfe, zum Beispiel im IT-Bereich, bestehen zu können, soll die Bundeswehr als Arbeitgeber konkurrenzfähig werden. Um demnächst dann, so das gewohnt ambitionierte Ziel der Verteidigungsministerin, zu den attraktivsten Arbeitgebern Deutschlands zu gehören.
Bundesinnenminister de Maizière war heute voll des Lobes. Er dankte den Ermittlern, die eine Bande von Internetkriminellen zerschlagen haben. In insgesamt fast 40 Ländern gingen sie gegen das Netzwerk vor. Die Kriminellen hatten Spam- oder Phishing-Mails verschickt und so zeitgleich mehr als 50.000 Rechner kontrolliert. Kerstin Geisel berichtet aus Lüneburg, wo Polizei, Justiz und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik über die Aktion informierten.
Die Täter spähten die E-Mail-Adressen und Passwörter ihrer Opfer aus und forderten sie per Mail auf, Rücküberweisungen zu veranlassen, angeblich ans Finanzamt. Viele ahnungslose Computernutzer kamen der Aufforderung nach. Durchschnittlich verloren die Geschädigten mehr als 5.000 Euro, teilten die Behörden heute mit. Aktiv ist das kriminelle Netzwerk schon seit mindestens 2009. Es bediente sich auch andere Betrugsmaschen, sperrte zum Beispiel fremde Rechner und erpresste dann fürs Entsperren Geld. Die Spähsoftware für die Passwörter wurde über Spam-Mails verbreitet. Gestern gab es im In- und Ausland Durchsuchungen. 4 Verdächtige wurden festgenommen, darunter 2 in der Ukraine sowie ein weiterer Ukrainer im Großraum Berlin. 3 weitere Haftbefehle konnten noch nicht vollstreckt werden. Allein in Deutschland wurde der Bande die Kontrolle über rund 50.000 Rechner entzogen. Das Netzwerk gilt jetzt als eliminiert. Trotzdem sollten betroffene Nutzer die Schadprogramme von ihren Computern löschen. Die niedersächsischen Behörden lobten heute ausdrücklich die Zusammenarbeit mit den ausländischen Behörden, darunter vor allem die in der Ukraine.
Der Streit um die Pkw-Maut, das war ein Dauerbrenner-Thema zwischen der EU und der Bundesregierung. Die Pläne von Bundesverkehrsminister Dobrindt wurden in Brüssel nicht akzeptiert, weil ausländische Autofahrer belastet werden sollten, während deutsche Autofahrer die Maut über die Steuer 1:1 zurückbekommen sollten. Jetzt wurde an den Stellschrauben gedreht. Gleich wollen Dobrindt und die EU-Verkehrskommissarin ihren Kompromiss in Brüssel vorstellen. Leicht verspätet. Kai Küstner hat zuvor schon Details erfahren.
Dass ausgerechnet die EU-Kommission dem deutschen Verkehrsminister Dobrindt helfen würde, sein Ausländermautprojekt aus der politischen Sackgasse zu holen, danach sah es lange nicht aus. Doch als sich Kommissionschef Juncker vor wenigen Wochen dem Thema deutsche Straßengebühr widmete, kam der Umschwung. Beide Seiten erarbeiteten einen Kompromiss.
Ich freue mich, dass es bei der Maut jetzt einen Konsens zwischen Berlin und Brüssel gibt, dass das Thema sozusagen von der Problemliste runtergenommen werden kann. Es hat von beiden Seiten Bewegung bedurft, aber jetzt liegt eine europarechtskonforme Lösung vor.
Erklärte nun der Chef der EVP, der größten Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber, der gleichzeitig CSU-Parteifreund Dobrindts ist. Doch weiterhin bleiben viele Fragen ungeklärt. Allen voran die, ob sich die Maut finanziell lohnt. Geplant war, dass durch die Gebühr 500 Millionen Euro pro Jahr in die deutsche Staatskasse fließen. Das soll den neuen Plänen zufolge auch so bleiben. Doch der SPD-Verkehrsexperte Ismail Ertug aus dem EU-Parlament bezweifelt das. Für ihn ist klar, dass Dobrindt Wortbruch begangen hat, wie er dem ARD-Hörfunk in Brüssel sagt.
Es wird nicht mehr Geld in die Kassen gespült werden. Das wird womöglich ein Überschuss sein, der aber gemessen an der gesamten Bürokratie, die sich mit einher begibt, nicht der Rede wert sein wird.
Klar ist, dass Dobrindt, um das Okay der EU zu bekommen, die Preise für die geplanten Vignetten ändern muss. Um Kurzzeitbesucher aus dem Ausland zu entlasten, soll der billigste Mauttarif für 10 Tage nun schon für 2,50 Euro zu haben sein. Noch heftiger aber hatte Brüssel beanstandet, dass die Deutschen die Mautgebühren 1:1 über die Kfz-Steuer erstattet bekommen sollten. Um dieser Entlastung auf den Cent genau zu entrinnen, sollen nun diejenigen belohnt werden, die sehr saubere Autos besitzen. Die Weltmeister unter den Umweltschonern sollen demnach sogar mehr Steuerrückzahlungen bekommen, als sie an Maut berappen müssen. Für SPD-Mann Ertug ein weiterer Kritikpunkt.
Weil man jetzt schon erkennt, dass durch diese Umweltkomponente, die da mit hineinkonditioniert worden ist, man sicherlich Gewinner und Verlierer haben wird in Deutschland. je nachdem, welches Auto man fährt.
Kritiker hatten schon früh zu bedenken gegeben, dass die CSU-Mautpläne der Quadratur des Autoreifens gleichen. Entweder der Verkehrsminister werde sein Versprechen brechen müssen, dass kein Deutscher einen Cent draufzahle. Oder die Maut sei weiter rechtlich angreifbar, weil EU-Ausländer sich benachteiligt fühlen könnten. Nun wird es auch aufs Kleingedruckte ankommen, ob diese Zweifel ausgeräumt werden konnten. Aus Sicht des EVP-Fraktionschefs Weber ist die Maut jedenfalls mit EU-Recht vereinbar.
Wenn die Kommission jetzt sagt, lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen, dann ist es ein klares Ja zur europarechtlichen Konformität. Es kann immer noch vor Gericht beklagt werden, keine Frage, aber zunächst mal ist es ein sehr positives Signal.
Auch die europäischen Nachbarn werden sich den Berlin-Brüsseler Mautkompromiss ganz genau ansehen. Österreich hatte bereits angekündigt, sich die Möglichkeit des Klageweges offen zu halten. Und der Bundestag müsste den Änderungen ebenfalls zustimmen. Ob die Maut wirklich kommt, ist also noch lange nicht sicher.
Viele Fragezeichen also noch bei der Maut, aber einige Punkte scheinen dann doch geklärt zu sein. Ich spreche jetzt mit Julia Barth in unserem Hauptstadtstudio in Berlin, um den Kompromiss einzuschätzen und zu kommentieren. Was ist denn jetzt von der Ursprungsidee eigentlich noch geblieben?
Gar nicht so wenig, würde ich sagen, nur dass die EU-Kommission ihre Umweltkomponente bekommt und damit zumindest mehr als vorher der Anschein erweckt wird, dass die Pkw-Maut nicht direkt an die Kfz-Steuer gebunden ist. Sprich, die ursprünglich geplante 1:1-Kompensation ist vom Tisch und trotzdem wird kein deutscher Autofahrer mehr belastet. Will heißen, wer jetzt eine Dreckschleuder fährt und 130 Euro Maut im Jahr zahlt, der bekommt diesen Betrag über die Kfz-Steuer erlassen. Wer aber ein besonders umweltfreundliches Auto fährt, bekommt mehr Geld wieder zurück, als er an Pkw-Maut im Jahr zahlt, hat also einen finanziellen Vorteil. Und Punkt 2, der schwer in der Kritik der EU-Kommission stand, waren die Kurzzeitvignetten. Die werden jetzt in 5 statt in 3 Stufen gestaffelt. Für 10 Tage zahlt ein Ausländer mit dem umweltfreundlichsten Auto 2,50 Euro statt ursprünglich den vorgesehenen 5 Euro. Und Ausländer, die ein Auto mit besonders hohem Schadstoffausstoß haben, zahlen 20 statt bisher 15 Euro.
Dann rechnen wir doch jetzt mal kurz. Also Ausländer zahlen weniger als ursprünglich vorgesehen. Deutsche Autofahrer sollen durch die Kfz-Steuer wieder entlastet werden. Die einigen mehr, die anderen weniger, aber doch so, dass keiner draufzahlt. Und trotzdem geht Dobrindt dann weiter davon aus, dass jährlich 500 Millionen Euro in die Kasse kommen. So viel wie auch schon bei seiner Ursprungsrechnung. Die Zweifel an dieser Rechnung, die haben wir ja eben schon im Beitrag gehört. Lohnt sich die Maut wirklich noch?
Ich glaube auch, dass Alexander Dobrindt sich das schön rechnet. Der Staat hat, Sie haben es erwähnt, in jedem Fall mehr Kosten, weil er ja den Umweltbonus für die besonders umweltfreundlichen Autos auszahlt, die in der ursprünglichen Kalkulation nicht vorgesehen waren. Außerdem bekommt er für die günstigste Kurzzeitvignette künftig nur noch die Hälfte. Alexander Dobrindt rechnet das so vor, dass er sagt, es gleicht sich zum einen wieder aus, weil die teuerste Kurzzeitvignette jetzt mehr kostet. Und er glaubt, dass auch mehr Ausländer auf deutschen Straßen fahren werden, als er das ursprünglich angedacht hatte. Diesen Beweis muss er aber erstmal erbringen. Man konnte bisher schon berechtigte Zweifel an der Rechnung des Verkehrsministers haben, dass netto wirklich 500 Millionen Euro Einnahmen aus der Pkw-Maut bleiben. Ich glaube nicht mal daran, dass er das halten kann. Und wenn am Ende dann vielleicht, wenn es hochkommt, noch 300 Millionen übrig bleiben, dann ist das einfach viel zu wenig für so viel Aufwand. Nur mal zum Vergleich, die Lkw-Maut bringt im Jahr mehr als das Zehnfache ein.
Da wird also auf jeden Fall nochmal Kritik auf Dobrindt zukommen. Trotzdem kann er ja heute feiern, wie auch schon so kurz vor dem CSU-Parteitag, als da schon mal durchgesickert war, dass es eine Einigung geben soll. Da konnte Dobrindt sich dann auch beglückwünschen lassen. Und eine Zeitung schrieb damals, der Mautkuh macht ihn jetzt zum CSU-Alpha-Tier. Qualifiziert er sich jetzt also für höhere Aufgaben?
Ja, also ich denke mal, ein Alpha-Tier war er sicherlich schon vorher. Aber wenn in den vergangenen Monaten in der CSU über allem, was so die Nachfolge von Horst Seehofer betrifft, der Name Markus Söder schwebte, dann hat sich jetzt sicherlich ein Alexander Dobrindt dafür definitiv nochmal in Stellung gebracht und schwebt vielleicht noch ein bisschen höher. Auf dem Parteitag schon gab es niemanden, den Seehofer häufiger gelobt hat. Jetzt feiert die CSU ihren Verkehrsminister dafür, dass er allen Widerständen zum Trotz ein nahezu unmöglich umzusetzendes Wahlversprechen der CSU durchgebracht hat. Je nachdem, wie auch immer der Ertrag am Ende aussieht, in seiner Partei kann Alexander Dobrindt sich die Jobs jetzt auf jeden Fall aussuchen.
Danke, Julia Barth nach Berlin. Seit bekannt geworden ist, dass ein Islamist in den Reihen des Verfassungsschutzes gearbeitet haben soll, stellen sich immer mehr Fragen. Wie gefährlich war dieser Mann mit den Anfangsbuchstaben RM? Und wie radikal war er wirklich? Je genauer man sich diesen Mann ansieht, umso rätselhafter wird der Fall. Vieles deutet auf einen psychisch gestörten Menschen hin. Michael Götschenberg mit dem Stand der Nachforschung.
Am 3. November ließ sich RM in einem Krefelder Tattoo-Studio tätowieren. Che Guevara auf die linke Brust. Sicherlich kein typisches Tattoo für einen Islamisten. Ein Foto davon postete er auf seinem Facebook-Profil. Dort findet sich kein Hinweis darauf, dass er zum Islam konvertiert sein könnte, geschweige denn sich radikalisiert haben könnte. Doch es ist nicht sein einziges Profil. Auf einem anderen Profil bei Facebook bedauert er wenige Tage später die Verhaftung des salafistischen Predigers Abu Wala. Auf diese Weise wird der Verfassungsschutz auf ihn aufmerksam, sein eigener Arbeitgeber. Dieses Facebook-Profil unter falschem Namen verrät viel über RM und seine Persönlichkeit. Denn nur eine Woche vorher hatte er auf diesem Profil ein Foto einer homosexuellen Plattform geteilt. Ein Islamist, der aus seiner Vorliebe für Männer kein Geheimnis macht? Seit 2 Wochen sitzt er in Untersuchungshaft. Den Ermittlern gegenüber hat er zugegeben, Islamist zu sein. Er habe die Absicht gehabt, das Bundesamt für Verfassungsschutz zu unterwandern. Und er wolle nach Syrien gehen, wenn er freikommt. Er sei Teil eines großen Plans, den Verfassungsschutz zu unterwandern. Kontakte zum IS lassen sich bisher aber nicht feststellen. In Sicherheitskreisen heißt es, er habe im Gefängnis bisher kein einziges Mal gebetet. Ein Islamist? Die Sicherheitsüberprüfung beim Verfassungsschutz hatte er problemlos überstanden.
Wir haben eine gründliche Sicherheitsüberprüfung gemacht, wo 5 Referenzpersonen befragt wurden, wo sämtliche Register abgecheckt worden waren. Ein mehrfacher Familienvater in geordneten Verhältnissen, der dann auch im Dienst gute Arbeit gemacht hatte.
So Hans-Georg Maaßen, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Doch das Bild, das RM von sich vermittelt hat, war nur ein Teil der Wirklichkeit. Schon 2014 will er zum Islam konvertiert sein, telefonisch, wie er ausgesagt hat, einem salafistischen Prediger gegenüber. Seine Familie wusste davon nichts. Mein Mann ist katholisch, soll seine Frau den Ermittlern gesagt haben. Doch RM hatte weitere Geheimnisse. Vor ein paar Jahren hat er in schwulen Pornos mitgewirkt, unter demselben Namen, den er für sein islamistisches Fake-Profil bei Facebook verwendet hat. Der verheiratete Vater von 4 Kindern, 1 davon schwer behindert, der Mann mit einem guten Job bei der Volksbank, hat über viele Jahre ein Doppelleben geführt.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Rede des russischen Präsidenten Putin zur Lage der Nation ist ein jährlich wiederkehrendes Ereignis. Die Außenpolitik handelte er diesmal ungewohnt kurz, in nur wenigen Minuten ab. Dabei zeigte sich Putin sehr selbstbewusst. Russland brauche Freunde, aber nur, wenn sie die nationalen Interessen achteten. Den Großteil seiner Rede widmete er der wirtschaftlichen Lage. Markus Sambale berichtet aus Moskau.
Es war der gewohnte feierliche Rahmen für die Präsidentenrede zur Lage der Nation. Der prächtige Georgssaal im Kreml. Rund 1000 Spitzenvertreter aus russischer Politik und Gesellschaft waren gekommen. Sie hörten von Wladimir Putin einen Appell zur Geschlossenheit in schwierigen Zeiten. Lasst uns immer daran denken, wir sind ein geeintes Volk. Wir sind ein Volk und wir haben nur ein Russland. Putin warnte vor der Gefahr einer gespaltenen Gesellschaft und er beklagte, dass sich in einigen Ländern in jüngster Zeit Anarchie breit gemacht habe. Es ist besorgniserregend, dass auf der Welt, auch in scheinbar blühenden Staaten und stabilen Regionen, viele Konflikte entstehen. Aus politischen, ethnischen, religiösen und sozialen Gründen. Dazu kommt eine schwere Migrationskrise, die nun einige europäische und andere Staaten trifft. Anders als in früheren Jahren machte die internationale Lage aber nur einen kleinen Teil aus in der mehr als einstündigen Präsidentenrede. Vor allem ging es um die soziale und wirtschaftliche Lage in Russland. Wladimir Putin deutete an, nach 2 Jahren der Rezession sehe man Zeichen der Entspannung. Er versprach, Geld in die Bildung und ins Gesundheitswesen zu stecken und bessere Bedingungen für Geschäftsleute zu schaffen. Ähnliche Ankündigungen gibt es jedes Jahr. Es verändere sich dann aber kaum etwas, bemängeln Kritiker. Auch der Wirtschaftsexperte Jewgeni Gontmacher ist skeptisch. Was den Wirtschaftsaspekt angeht, hat Wladimir Putin nicht genau erklärt, wie die Dinge gemacht werden sollen. Er hat einfach alles an die Regierung weitergegeben. Aus meiner Sicht reicht das nicht aus. Erst am Ende der Rede die Außenpolitik. Putin lobte den russischen Militäreinsatz in Syrien, dankte den Soldaten für ihre ehrenvolle Arbeit dort ohne aber auf die massiven Vorwürfe aus dem Westen einzugehen. Stattdessen sagte Putin erneut, er sei zur internationalen Zusammenarbeit bereit, auch mit dem künftigen US-Präsidenten Trump. Wir wollen keine Konfrontation. Im Unterschied zu einigen ausländischen Kollegen, die Russland als Gegner ansehen, haben wir niemals nach Feinden gesucht. Wir brauchen Freunde. Angesichts verschiedener Krisen und Unsicherheiten in aller Welt sieht sich der russische Präsident in einer starken Position und machte klar, die Interessen Russlands dürfe niemand ignorieren.
Markus Sambale berichtete aus Moskau. Bei Dr. Oetker denken wohl die meisten zuerst an Pizza und Pudding. Rund um das Werk in Bielefeld hängt oft ein leichter Vanillegeruch in der Luft. Einen großen Teil des Umsatzes machte Oetker bisher aber nicht an der Tiefkühltheke und am Puddingregal. Zu dem Konzern gehörte auch eine Reederei. Und zwar schon seit mehr als 80 Jahren. Jetzt ist die Entscheidung gefallen, sich von dieser Sparte zu trennen. In der Bilanz von Oetker wird sich das ganz schön niederschlagen. Aus Bielefeld Thomas Wöstmann.
Es hat was von einer Sensation. Der Oetker-Konzern verkauft Hamburg Süd an Maersk und macht sich damit kurzerhand halb so groß. Denn Hamburg Süd erzielte zuletzt 6 Milliarden Euro Umsatz und damit die Hälfte des Gesamtumsatzes der Oetker-Gruppe, die ja viel mehr umfasst als Pizza und Pudding. Aber so sensationell die Nachricht auch ist, für den Verkauf gibt es gute Gründe. Und die liegen offenbar vor allem im derzeit äußerst schwierigen Schiffereigeschäft. Professor Fred Becker von der Universität Bielefeld.
Die Schifffahrtsbranche ist ja seit vielen Jahren in der Krise. Man verdient kein Geld. Man muss aber investieren, um zukünftig bei den Top-Playern dabei zu sein. Und insofern bräuchte man sehr viel Geld. Das Geld kann man nicht aus Hamburg Süd nehmen. Und insofern ist dann nicht Hamburg Süd allein im Boot, sondern die gesamte Oetker-Gruppe.
Zu welchem Preis Hamburg Süd an Maersk ging, wird nicht gesagt. Wie ohnehin die Bielefelder sich nicht weiter äußern wollen zu dem Verkauf. Gesprochen wird bei den Oetkers viel mehr intern, hinter den eigenen Mauern, als öffentlichkeitswirksam davor. Sicher dürfte aber sein, dass sehr intensiv darüber diskutiert wurde, ob man das Traditionsgeschäft Schifffahrt nach 80 Jahren so ohne weiteres aufgeben sollte. Am Ende entschied man sich bei Oetker fürs nüchterne, kaufmännische Handeln und gegen die Tradition, womöglich um das große Ganze nicht zu gefährden.
Eine der Grundsätze im Hause ist wohl auch, dass keine Investition die gesamte Gruppe gefährden darf. Und zusätzliche Investitionen in Hamburg Süd würde, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren einige Milliarden nach sich bringen. Und das Geld muss irgendwo herkommen. Das würde dann gegebenenfalls aus den anderen Divisionen abgezogen werden müssen. Und das könnte die Zukunft der anderen Sparten gefährden.
Nicht auszuschließen, dass der Traditionsbruch auch etwas mit der überaus spannenden Personalfrage zu tun hat, die gerade bei Oetker ansteht. Ende Dezember wird Konzernchef Richard Oetker den Führungsstab abgeben. An wen, das ist aber noch nicht bekannt. Ob es ein familienexterner Manager ist, wie es Richard und sein Bruder August offenbar favorisieren, oder doch einer der deutlich jüngeren Halbbrüder der beiden, darüber gibt es seit langem ein Gezerre hinter den Konzernmauern.
Das englische Fußballnationalteam hat heute seinen neuen Trainer vorgestellt. Gareth Southgate ist mit 46 Jahren der jüngste Nationalcoach, den das Team je hatte. Eigentlich war er nur eine Zwischenlösung, aber nach 2 Siegen und 2 Unentschieden darf er jetzt dauerhaft bleiben. Doch das war heute gar nicht das Hauptthema auf der ersten Pressekonferenz. Es ging um einen Missbrauchsskandal im englischen Fußball. Jens-Peter Marquardt berichtet aus London.
Immer mehr ehemalige Spieler melden sich und erzählen erschütternde Geschichten, wie sie als Kinder und Jugendliche in den 1970er, 80er und bis in die 90er Jahre hinein von Trainern missbraucht und vergewaltigt wurden. Southgate pries heute den Mut dieser Spieler, jetzt nach vielen Jahren ihr Schweigen zu brechen. Das, was sie erzählten, sei herzzerreißend, so Southgate.
The bravery of the players that have come forward is exceptional and to hear the stories is heartbreaking, really.
Die Trainer, die jetzt öffentlich genannt werden, sind bereits vor vielen Jahren wegen Kindesmissbrauchs zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Neu ist, dass die damals Missbrauchten nun öffentlich auftreten. Klar wird, dass viele von ihnen nach diesen Taten immer noch traumatisiert sind und auch heute noch darunter leiden. Und dass sie damals kaum Hilfe und Unterstützung von den Vereinen bekamen. Heute sei das aber anders, versichert FA-Chefmanager Martin Glenn.
Do I think there's been a cover-up in the game? I doubt it.
Ich glaube nicht, dass es ein Vertuschungsmanöver gegeben hat. Der Verband hat seit Ende der 90er Jahre den Schutz der Kinder und Jugendlichen extrem ernst genommen. Jugendschutzbeauftragte sind jetzt in den Vereinen tätig. Diese Taten waren immer eine Kombination aus Motiv und Gelegenheit. Heute gibt es im organisierten Sport viel weniger Gelegenheiten für diese Täter als vor 20 Jahren.
In organized sport than it was 20 years ago, and that's to be commended.
Der neue Nationaltrainer Southgate sagte heute auch aus der Perspektive eines Vaters, die Kinder seien jetzt viel sicherer als vor 15 Jahren, wenn sie übers Wochenende ins Trainingslager geschickt würden.
You know, if I'm a parent sending my child to a game over the weekend, I feel that they're in a much better place than we were 15, 20 years ago.
Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im englischen Fußball ist damit aber noch nicht beendet. Eine extra eingerichtete Hotline registrierte innerhalb der ersten Woche schon 860 Anrufe.
Und damit endet das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.